Rücksturz ins Tägliche. Kaum schmettert der englische Angriff Napoleon nieder, so jagt ein damals fast Namenloser auf einer Extrakalesche die Straße nach Brüssel und von Brüssel an das Meer, wo ein Schiff sein erwartet. Er segelt hinüber nach London, um dort vor den Staffetten der Regierung einzutreffen, und es gelingt ihm, dank der noch unbekannten Nachricht, die Börse zu sprengen. Es ist Rothschild, der mit diesem genialen Zug ein anderes Kaiserreich begründet. Eine neue Dynastie. Am nächsten Tage weiß England um den Sieg und weiß in Paris Fouché, der ewige Verräter, um die Niederlage. Schon dröhnen in Brüssel und Deutschland die Siegesglocken. Nur einer weiß am nächsten Morgen noch nichts von Waterloo. Obzwar nur 4 Stunden weit von dem Schicksalsort, der unglückselige Grouchy. Beharrlich und planmäßig ist er, genau nach dem Befehl, den Preußen nachgerückt. Aber sonderbar, er findet sie nirgends. Das wirft Unsicherheit in sein Gefühl. Und immer noch poltern von nahe her die Kanonen, lauter und lauter, als schrien sie um Hilfe. Sie spüren die Erde beben und spüren jeden Schuss bis ins Herz. Alle wissen nun, das gilt keinem Geplänkel, sondern eine gigantische Schlacht ist entbrannt. Die Schlacht der Entscheidung. Nervös reitet Grouchy zwischen seinen Offizieren. Sie vermeiden, mit ihm zu diskutieren. Ihr Ratschlag ist ja verworfen. Erlösung darum, wie sie bei Wavre endlich auf ein einzelnes preußisches Korps stoßen, auf Blüchers Nachhut. Gleich Rasenden stürmen sie gegen die Verschanzungen. Gérard allen voran, als suche er von düsterer Ahnung getrieben den Tod. Eine Kugel schlägt ihn nieder. Der lauteste Mahner ist nun stumm. Mit Nachteinbruch stürmen sie das Dorf, aber sie fühlen's. Dieser kleine Nachhutsieg hat keinen Sinn mehr. Denn mit einmal ist es von drüben, vom Schlachtfeld her, vollkommen still geworden. Beängstigend stumm, grauenhaft friedlich, ein grässliches, totes Schweigen. Und alle spüren sie, dass das Rollen der Geschütze noch besser war als diese nervenzerfressende Ungewissheit. Die Schlacht muss entschieden sein. Die Schlacht bei Waterloo, von der endlich Grouchy zu spät jenes hilfedrängende Billett Napoleons erhalten hat. Sie muss entschieden sein, die gigantische Schlacht. Doch für wen? Und sie warten die ganze Nacht, vergeblich. Keine Botschaft kommt von drüben. Es ist, als hätte die große Armee sie vergessen und sie ständen leer und sinnlos im undurchsichtigen Raum. Am Morgen brechen sie die Biwaks ab und nehmen den Marsch wieder auf, todmüde und längst bewusst, dass all ihr Marschieren und Manövrieren ganz zwecklos geworden ist. Da endlich, um 10 Uhr vormittags, sprengt ein Offizier des Generalstabs heran. Sie helfen ihm vom Pferde und überschütten ihn mit Fragen. Aber er, das Antlitz verwüstet von Grauen, die Haare nass an den Schläfen und zitternd von übermenschlicher Anstrengung, stammelt nur unverständliche Worte, Worte, die sie nicht verstehen können und wollen. Für einen Wahnsinnigen, für einen Trunkenen halten sie ihn, wie er sagt, es gäbe keinen Kaiser mehr, keine kaiserliche Armee, Frankreich sei verloren. Aber nach und nach entreißen sie ihm die ganze Wahrheit, den niederschmetternden, tödlich lähmenden Bericht. Grouchy steht bleich und stützt sich zitternd auf seinen Säbel. Er weiß, dass jetzt das Martyrium seines Lebens beginnt. Aber er nimmt entschlossen die undankbare Aufgabe der vollen Schuld auf sich. Der subalterne, zaghafte Untergebene, der in der großen Sekunde der unsichtbaren Entscheidung versagte, wird jetzt Blick in Blick mit einer nahen Gefahr wieder Mann und beinahe Held. Er versammelt sofort alle Offiziere und hält, Tränen des Zorns und der Trauer in den Augen, eine kurze Ansprache, in der er sein Zögern rechtfertigt und gleichzeitig beklagt. Schweigend hören ihn seine Offiziere an, die ihm gestern noch grollten. Jeder könnte ihn anklagen und sich rühmen, besserer Meinung gewesen zu sein. Aber keiner wagt und will es. Sie schweigen und schweigen. Die rasende Trauer macht sie alle stumm. Und gerade in jener Stunde, nach seiner versäumten Sekunde, zeigt Grouchy nun zu spät, seine ganze militärische Kraft. Alle seine großen Tugenden, Besonnenheit, Tüchtigkeit, Umsicht und Gewissenhaftigkeit werden klar, seit er wieder sich selbst vertraut und nicht mehr geschriebenem Befehl. Von fünffacher Übermacht umstellt, führt er eine meisterhafte taktische Leistung mitten durch die Feinde, seine Truppen zurück, ohne eine Kanone, ohne einen Mann zu verlieren, und rettet Frankreich, rettet dem Kaiserreich sein letztes Heer. Aber kein Kaiser ist, wie er heimkehrt, mehr da, ihm zu danken. Kein Feind, dem er die Truppen entgegenstellen kann. Er ist zu spät gekommen. Zu spät für immer. Und wenn nach außen sein Leben noch aufsteigt und man ihn zum Oberkommandanten ernennt, zum Pair von Frankreich, und er in jedem Amt sich mannhaft tüchtig bewährt, nichts kann ihm mehr diesen einen Augenblick zurückkaufen, der ihn zum Herrn des Schicksals gemacht und dem er nicht gewachsen war. So furchtbar rächt sich die große Sekunde, sie, die selten in das Leben der Irdischen niedersteigt, an dem zu Unrecht Gerufenen, der sie nicht zu nützen weiß. Alle bürgerlichen Tugenden, wohl wappnend gegen die Ansprüche stillrollenden Tages, Vorsicht, Gehorsam, Eifer und Bedächtigkeit, sie alle schmelzen ohnmächtig in der Glut des großen Schicksalsaugenblicks, der immer nur den Genius fordert und zum dauernden Bildnis formt. Verächtlich stößt er den Zaghaften zurück. Einzig den Kühnen hebt er in den Himmel der Helden empor.